dann kommt man sich so winzig vor, so bedeutungslos, so als einer unter vielen, vielen, vielen. Und trotzdem bin ich sehr wertvoll, bedeutungsvoll. Vor allem in den Augen dessen, der mich gemacht hat, der mich geplant hat, der mich geschaffen hat, der mein Schöpfer ist. Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in einen Text aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 43. Damit wir das so ein bisschen uns einordnen können, Mose lebte 1500 und David 1000 vor Christus und Jesaja hat seinen Dienst als Prophet so ungefähr 740 vor Christus angefangen. Und aus dieser Zeit kennen wir auch noch zwei weitere Daten. 722 vor Christus wurde das Nordreich nach Assyrien deportiert und 586 war dann das Südreich Juda dran. Sie wurden nach Babylon in die Verbannung geschickt. Die Geschichte der Könige Israels lässt sich leicht beschreiben. Die im Nordreich haben Gott nie vertraut und seinen Geboten gefolgt. Und im Südreich waren es von den 20 Königen nur 4, von denen es heißt und hieß, dass sie die Gebote Gottes achteten und versuchten, einfach auch auf den Wegen Gottes dann zu gehen. Jesaja verstand sich als Prophet, als Mahner, der im Auftrag Gottes auf die Missstände, die geistlichen Missstände einfach hinwies. Und er hat dem Volk immer wieder neu aufgezeigt, dass Gott sie lieb hat, dass er, obwohl sie sich gegen ihn gewandt haben, mit seiner Barmherzigkeit ihnen helfen möchte. Und so sind die ersten 40 Kapitel oder die ersten 39 Kapitel des Buches Jesaja eigentlich eine Mahnrede an verschiedene Epochen, Völker und Situationen, dass die Menschen umkehren sollen. Und ab Kapitel 40, und da fällt ja das 43. Kapitel auch darunter, da geht es darum, dass eben Gott Trost spendet. Dem Volk, das Buße tut. Dass sich ihm wieder zuwendet. Dass sich dem wieder zuwendet, der sie geschaffen hat. Der sie für wertvoll geachtet hat. Und deswegen möchte ich uns den Text lesen aus Jesaja 43. Und nun spricht der, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du so kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Wenn wir so an die 10 Gebote denken, die Gott uns gegeben hat, dann merken wir alle sehr schnell, dass wir vor diesem Gott eigentlich schuldig geworden sind. Wir sind auch nicht so auf Linie. Und trotzdem wendet er sich zu uns. Und wir hätten von Gott sehr wenig verstanden, wenn wir ihn nur als den Richter sehen würden. Er ist mehr als der Richter. Er ist auch unser Erlöser, unser Heiland, unser Freund, der mit seiner Gnade und Barmherzigkeit begegnet. Seinem Geschöpf, das er geschaffen hat und das er liebt. Und das hat auch etwas mit der gesamten Schöpfung zu tun, dass Gott uns einfach gewollt hat, so wie wir sind. Er spricht doch davon und sagt, ihr seid ein Ebenbild. Ihr könnt so denken wie ich, ihr habt Gefühle wie ich, Zuneigung und Abneigung, Trauer und Freude. Das sind die Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, die er selbst besitzt. Wie er sich auch selbst beschrieben hat im Wort Gottes, wie er so ist. Und wir sind damit ein Ebenbild Gottes. Sehr wertvoll, sehr bedeutungsvoll. Und Gott sucht auch nach dieser Anerkennung. Er sagt in Römer 1, dass es einfach die große Sünde, die generelle Sünde eigentlich ist, dass sie wussten, dass es einen Gott gibt und sie haben ihm nicht gedankt. Das ist die Hauptsünde. Die Nichtanerkennung Gottes. Und wir, da wir das Ebenbild sind, brauchen wir auch diese Anerkennung. Wir bekommen sie auch von Gott und wir dürfen sie und müssen sie uns auch gegenseitig geben. Wir tun das in kleinen Begegnungen. Wir wissen, dass wenn jemand dauernd kritisiert wird, dass das für sein Seelenleben nicht so förderlich ist. Bis hin zum Mobbing, das kann sogar zu seelischen Schäden führen. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir Menschen danken, sie anerkennen, dann öffnen wir ihr Herz. Wenn man so unter Freunden abends zusammensitzt, dann fängt immer einer an, mal so einen Witz zu erzählen. Und alle lachen. Was passiert dann? Alle, die den Witz gehört haben, überlegen sich, was könnte ich denn beitragen? Warum denken die das jetzt? Ja, das machen sie nicht bewusst, das ist unbewusst. Sie haben gemerkt, da hat jemand eine schöne Geschichte erzählt oder einen Witz. Und alle haben ihn anerkannt und gesagt, toll, toll, geklatscht, gelacht. Ne? Und das will ich auch haben. Das ist mir nicht bewusst, aber das ist automatisch. Und so geht das, wenn einer anfängt damit, er wird einen Witz nach dem anderen erzählt. Könnte ziemlich sicher sein. Je länger das dauert, umso blöder werden die Witze. Aber letzten Endes, das ist so die Spirale. Die Motivation liegt eigentlich in dem Bedürfnis, das ich habe. Ich möchte anerkannt werden. Gott hat uns anerkannt. Wir sind wertvoll vor Gott. Er hat uns beseelt. Er hat uns das Leben geschenkt. Und ich möchte uns ein bisschen mit hineinnehmen in die Lehre von der Lehre des Menschen. Wir werden als Seele bezeichnet. Nefesh heißt das im Hebräischen. Und in der traditionellen deutschen Bibel wird Seele mit am häufigsten als Nefesh wiedergegeben und 600 Mal übersetzt in der Septuaginta, das ist dann die griechische Ausgabe des Alten Testaments, als Psyche. Und Jahwe gestaltet den Menschen aus Staub vom Ackerboden und blies in seine Nase Lebensoten, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das steht in Genesis, also 1. Mose 2, Vers 7. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ein Bekannter von mir wurde mal von seinem ganz kleinen Sohn gefragt, Papa, was ist eigentlich, wenn der Mensch, woraus besteht der Mensch eigentlich? Wo kommt er her? Vater wollte was Grundsätzliches sagen und sagt, der Mensch, der kommt aus dem Staub. Gott hat ihn aus dem Staub gemacht. Gut, da ist er mit weggegangen. Tage später kam er wieder und sagt, Papa, was ist mit dem Menschen, wenn er jetzt stirbt? Was wird denn aus ihm? Ich hatte überlegt kurz und sagt, dann wird er wieder zu Staub. Ah ja. Sagt dann der Sohn, der Staub unter meinem Bett, kommt er oder geht er? Es ist ein Wunder, dass Gott getan hat, dass er aus der Erde heraus uns Menschen erschaffen hat. Und der schöpferische Akt liegt sehr eben darin, dass er uns beseelt hat, uns eine Seele gegeben hat. Nefesh kann sehr unterschiedlich übersetzt werden. Einmal den Hals oder der äußere Mensch, der andauernd gefährdet ist, gerade am Hals, oder der Sitz der seelischen Empfindungen, das Zentralorgan des leidenden Menschen, Mitgefühl, Erschrecken, Verzweiflung, Bedrängnis, Betrübtheit, Bitternis, Kränkung, Trauer, Schluchzen, Ungeduld, alle Gefühlsbereiche werden mit dem Begriff auch gesagt. Aber in Genesis 2, Vers 7 heißt es, Jahwe gestattete den Menschen aus Staub und Ackerboden und blies in seine Nase Lebensodem, so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Nefesh. Und der Mensch in all seinen Lebensbezügen umfassend und bedürftig nach Leib, Seele und Geist. Und das ist einfach dieser wichtige Dreiklang, den ich euch mal kurz zeigen möchte, dass der Mensch aus dieser Psyche, aus dem Leib, dem Soma und dem Pneuma, dem Geist besteht. Und lange Zeit, teilweise noch bis heute in unsere Wissenschaft hinein, hat man sich eigentlich nur mit der Psyche und dem Soma, dem Körper und der Seele beschäftigt. Den geistlichen Bereich hat man eigentlich außen vor gelassen. Das kommt auch aus der griechischen Philosophie her. Und erst in der letzteren Zeit oder man guckt ins Alte Testament und sieht, dass Gott uns immer in diesem Dreiklang gesehen hat. Und das gehört zusammen. Und das beinhalten zum Beispiel dann der Körper, das sind die Muskeln, die Knochen, die Hormone, die Neurotransmitter, die Flüssigkeit, all das, was uns Menschen also von äußeren her so ausmacht. Und die Psyche, das sind unsere Kognitionen, unsere Emotionen, unsere Motivation. Kognition ist unser Denken, Emotionen sind unsere Gefühle und Motivation, das ist der Antreiber. Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, dann wird dieser Bereich angesprochen. Was ist eigentlich der stärkste Bereich bei der Psyche? Das Denken, das Fühlen oder der Antreiber? Wonach entscheiden wir? Nach dem Gefühl. Richtig. Wenn man mal eine Nacht drüber schläft, kann unter Umständen die Kognition auch noch dazukommen. Ja, und die Antreiber sind auch da. Das ist natürlich immer auch ein bisschen eine Mischung. Aber wenn jemand ein Auto kauft, ist das immer in der Regel eine Gefühlsgeschichte. Jedenfalls die Verkäufer fahren darauf ab. Ja, ich habe mal als junger Mann ein Auto kaufen wollen. Und dann, es war ein Golf. Er war neu. Und ich habe mir gedacht, das wirst du sowieso nicht bezahlen können. Also, aber er hat mir den mal gezeigt, ne? Und ich sage, naja, ist wunderbar, aber doch ziemlich teuer. Ne? Dann sagt er, setzen Sie sich doch mal rein, Herr Schulte. Das ist Trick 1. Ne? Mann, ne? Und als ich dann immer noch nicht richtig ansprang, sagt er, riechen Sie das Leder? 4 Monate später hätte ich kein Leder mehr gerochen, aber ist ja egal. Ich roch jetzt das Leder. Ne? Und dann hat man nochmal schnell nachgedacht und gesagt, doch, die Rate könnte ich doch vielleicht hinkriegen oder so. Ne? Nein, er hat voll auf die Emotionen, auf die Gefühle abgefahren. Als ich zu Hause war und nochmal gerechnet habe, mit Jutta gesprochen habe, dann war klar, es gibt keinen neuen Golf. Das ist ganz keine Frage. Ne? Aber die Emotionen werden einfach angesprochen. So sind wir Menschen. Und der dritte Bereich, das ist der Pneuma, das ist alles das Geistige, Geistliche, das Spirituelle, das Gebet, die Anbetung, der Gottesdienst, die Segnungen, die biblische Krankenheilungen. Ja, selbst der Bereich, der Gegensatz, der Okkultismus gehört mit diesem Bereich. Und man hat in den Wissenschaften, auch gerade bei der Aufklärung, immer wieder ganz bewusst einfach sich nur mit dem Soma und der Psyche beschäftigt. Und jetzt ist man auch so weit, auch gerade in der Psychologie, dass man hingeht und sagt, der geistliche Bereich, das Spirituelle, gehört genauso dazu. Das hat jetzt nichts mit Christentum zu tun, da können wir genauso auch von den Moslems oder den Buddhisten sprechen. Das Spirituelle gehört einfach zum Menschen dazu. Die Suche nach seinem Schöpfer. Die Bestimmung zu seinem Schöpfer. Und wir haben es mit dieser unsichtbaren Welt zu tun. Wir sehen sie nicht immer. Wir können den Geist, das Pneuma, nicht wissenschaftlich beweisen. Dafür fehlen uns einfach die Instrumente, die Messbarkeit. Und das ist auch gut so. Aber man kann sich diese Wirklichkeit mal so vorstellen, das ist die sichtbare Welt. So wie wir sie sehen, so wie wir uns heute hier sehen, wie wir hier sitzen. Und in diese Welt hinein fällt dann die unsichtbare Welt Gottes, aber auch die unsichtbare Welt von Satan. Und das ist empirisch nicht überprüfbar. Ab und zu sehen wir aber etwas von dieser Welt. Wir bezeichnen sie dann als Wunder oder als Okkultismus zum Beispiel. Wir spüren etwas von dem, dass es da etwas Unsichtbares gibt, etwas, was wir nicht beweisen können, was aber eigentlich auch unser Herz tangiert und wir merken, es gehört zu unserem Leben. Und das möchte ich mal so an den Anfang stellen, wenn wir darüber nachdenken, wie bin ich eigentlich von Gott wertgeschätzt? Gott begegnet uns in dieser Dreidimensionalität. Wir sind Geist, Körper und Seele. Und diese drei Dinge im Überbegriff können wir auch einfach Seele nennen, als jemand, der eben von Gott beseelt worden ist. Früher hat man auch den Gebrauch gehabt, dass man sagte, in diesem Dorf wohnen 300 Seelen. Dann dachte man an 300 Menschen. Da wurde dieser Begriff noch als solches verwandt. Wichtig ist an für sich, dass wir, wenn wir über Gott nachdenken und über das, was er uns mitgeteilt hat, dass wir darauf achten, was er dann von uns eigentlich wollte und was die Bestimmung ist, was uns im Grunde dann auch wertvoll macht. Einmal, dass wir sind wertvoll, weil wir ein Ebenbild Gottes sind. Wir sind nach ihm geschaffen. Und es gibt vier Elemente, die einfach wichtig sind, nämlich, dass Gott mich lieb hat. Das ist ein Aspekt. Dass er mich als sein Eigentum betrachtet. Dass er mich erlöst hat. Und dass er mich wertschätzt. Das sind die vier Elemente, auf die es eigentlich ankommt. Jeder Mensch braucht Liebe. Gott will derjenige sein, der uns lieb hat. Er will es nicht nur sein, er ist es auch. Und aus dieser Liebe heraus hat er uns erschaffen. Aus dieser Liebe heraus begleitet er uns und führt uns. Begleitet uns auch in Situationen, die nicht einfach sind, die er mit Leid gepflastert ist, begleitet er uns trotzdem. Und jeder Mensch in sich trägt die Sehnsucht, und dass er zu Gott gehört. Er möchte, dass er zu seinem Schöpfer zurückkommt, dass er als das Eigentum Gottes akzeptiert wird. Und wichtig ist eigentlich auch hier, ich darf mich da auf Gott verlassen, der mich geschaffen hat, der mich gebildet hat, bevor die Welt überhaupt gegründet worden ist, wusste er schon von mir. Er hat jeden Einzelnen von uns geplant. Und er liebt jeden Einzelnen von uns. Und das müssen wir uns mal auch vergegenwärtigen, dass wir von ihm anerkannt sind, gewollt sind und von ihm geplant sind. Selbst dann auch, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Und diese Liebe und überhaupt lieben zu können, das hat er auch in uns hineingelegt. Und er spricht davon, dass wir ihn lieben sollen. Und gleichzeitig auch, dass wir uns untereinander lieben sollen. Dass das Kennzeichen einer Gottesbeziehung die Liebe ist, die wir untereinander haben. So wie er einfach seine Liebe auch auf uns übertragen hat. Und erwartet, dass wir ihn lieben. Ich liebe Gott. Wir lieben Gott. Er liebt uns und wir dürfen einander lieben. Und das ist ein Schlüsselwort in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander. Wenn wir Menschen uns lieben würden, hätten wir nicht 60 Millionen Flüchtlinge und täglich Horrornachrichten über das Ermorden von Menschen. Wenn wir uns wieder zuwenden würden zu unserem Schöpfer, der uns geliebt hat und der uns liebt. Und der uns als sein Eigentum betrachtet. Eigentum schützt man. Ne? Gestern Sturm, Warnung, wir mussten noch irgendwo hin. Dann werden alle Rollladen runtergelassen, die Blumen werden reingebracht, die sonst eben durch Hagel oder sonst Sturm kaputt gehen können. Eigentum ist einem wichtig, ne? Auto in die Garage und was man alles so machen kann, damit das Eigentum nicht beschädigt wird. Und für Menschen ist Eigentum wichtig. Ihr müsst nur einmal hinten drauf fahren. Dann erlebt ihr, was Leute machen, wenn ihr Eigentum beschädigt wird. Ne? Und das zeigt eigentlich, ich schütze mein Eigentum. Gott schützt uns. Sein Volk Israel ist wie sein Augapfel. Sehr empfindlich. Gott schützt den Menschen. Und er ist auf uns zugekommen. Er hat uns erlöst. Es ist seine Tat. Es ist nicht etwas, was wir leisten können, sondern es ist seine Tat, wo er sagt, der Mensch kann von sich aus diese Heiligkeit und diese Reinheit nicht bringen. Ich kann ihm nur begegnen, indem ich ihm einfach vergebe und barmherzig bin und gnädig bin und er immer wieder zu mir zurückkommen kann. Aber das erwartet Gott, dass ich mich auf den Weg mache und zu ihm zurückgehe. Und wo wir das tun, da segnet er uns auch drin. Wir sind sein Eigentum. Und dieses Eigentum, darauf passt man auf. Und wir sind erlöst. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Der Prophet Jesaja sagt, ich habe Ägypten als Lösegeld gegeben. Ich habe Kusch und Saba an deiner Stelle dahin gegeben. Und aufs Neue Testament gezogen, könnten wir genauso gut sagen, oder würde auch Jesaja heute sagen können, ich habe dich lieb, ich habe dich erlöst, ich habe meinen Sohn, das Liebste, für dich dahin gegeben. Weil ich dich so liebe, weil ich dich so wertschätze, weil du so bedeutungsvoll für mich bist, habe ich meinen Sohn für dich sterben lassen. Für deine Gottesferne, für deine Schuld, für deine Sünden, damit wir wieder Gemeinschaft miteinander haben. Ich habe dich wert geachtet. Und das hat er nicht nur gesagt, sondern er hat auch da Taten folgen lassen. Und darauf dürfen wir uns auch heute verlassen, dass wenn wir, wie Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich habe dich wertgeschätzt. Und ich habe dich lieb. So gebe ich Menschen hin und Völker für dein Leben. Wenn wir uns ein Stück in diese Gesamtwelt sehen würden, dass für Gott, ja, wir leben ja in einer Vorstellung von Zeit und Raum, was bei Gott eigentlich nicht vorhanden ist. Für Gott ist Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit ein Punkt. Wir leben nur durch das Sonnensystem in einem Zeitablauf. Und wenn wir zu Jesus gehen einmal, wir werden einfach in seine Gegenwart, in seine Realität hineinkommen. Und dann werden uns die Augen eigentlich aufgehen, was wir eigentlich sind und wie wertvoll er uns eigentlich gesehen hat. Jeden einzelnen Menschen. Und dass er sich auch um jeden einzelnen Menschen kümmert. Wir sollten das einfach viel mehr in Anspruch nehmen. Und auch die Dinge, die uns bewegen, Gott einfach auch sagen, weil wir darauf zählen können, dass Gott uns kennt und uns helfen will, weil er uns anerkennt, weil er uns wert erachtet. Dürfen wir ruhig hingehen mit all dem, was uns eigentlich bewegt, und vielleicht sogar auch ein Notizbuch führen und einfach aufschreiben, Herr, das habe ich dir gesagt, das habe ich vor dich gebracht, dafür habe ich gebetet. Und das auch mal festhalten und wirklich erstaunt sein, wie Gott dazu eigentlich dann steht und auch handelt. Nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich mir das wünsche, aber er handelt. Und wir müssen uns nur einfach darauf einlassen. Dass wir einfach sagen, ich bin wirklich vor Gott wertvoll. Und er kennt mich und er trägt mich und er will mich einfach auch führen und leiten. Und dass wir da einfach auch unsere Augen und Ohren offen halten. Sagen, ich bin bedeutungsvoll vor Gott. Auch wenn die Menschen mich verkennen, wenn meine Familie mich verstößt, wenn einfach Dinge nicht so laufen, auch beruflich oder in der Schule, wie sie laufen sollten, ich bin trotzdem von Gott ein geliebter Mensch. Und ich bin bedeutungsvoll. Das hilft. Diese Wertschätzung ist etwas, was auch zur Ebenbildlichkeit gehört. Ich gehöre einfach auch zu Gott, wie er Anerkennung, Ehre von uns Menschen erwartet. So gibt er auch Anerkennung und Ehre uns Menschen. Und er erwartet gleichzeitig, dass wir uns gegenseitig anerkennen. Und da ist ein geistiges Prinzip dahinter. Das hat auch etwas mit dem Loben zu tun, mit dem Ermutigen, mit dem nach vorne bringen. Auch wenn zum Beispiel Misserfolge sind, wenn eine Prüfung nicht bestanden ist, wenn ein Ziel nicht erreicht ist, wenn es beim Hausbau nicht so klappt, wie es klappen sollte, wenn irgendetwas nicht so ist, ich darf einfach wissen, ich bin trotzdem wertvoll vor Gott und ich kann mich an ihn wenden und er hilft mir. Nicht immer so, wie ich mir das wünsche oder vorgestellt habe. Aber ich darf einfach wissen, er hilft mir. Und Jesaja hat das in eine Situation hinein gesagt, wo die Menschen von Gott nichts mehr wissen wollten. Und er hat es prophetisch auch ab Kapitel 40 im Voraus gesagt. Da waren seine Landsleute alle noch vor der Wegführung nach Babylon. Aber er hat ihnen das schon mal ins Stammbuch geschrieben, hat gesagt, ihr werdet wieder zurückkommen. Ihr werdet bestraft werden für das, was passiert ist, aber ihr werdet zurückkommen, weil Gott barmherzig ist, weil Gott gnädig ist, weil er uns wertschätzt. Und deswegen braucht ihr auch keine Angst zu haben, ihr kommt wieder in das zurück, was Gott uns bereitet hat. Und selbst dann, wenn wir einfach sagen, wir sind Gott mal ein Stück aus dem Ruder gelaufen oder haben es nicht so ganz ernst genommen, wir dürfen immer zu ihm zurückkommen, weil er sagt, ich möchte euch gerne wert achten. Ich möchte euch meine Liebe zeigen. Ich möchte euch eigentlich ganz persönlich begegnen und jeden Einzelnen ganz persönlich ermutigen. Das ist Gnade. Das ist Barmherzigkeit. Das ist die liebevolle Zuwendung Gottes in unserem Leben. Und wir dürfen einfach nur einfach bereit sein dafür, wachsam, sein Wort lesen, im Gebet mit ihm verbunden sein und ein Notizbuch führen, wo einfach ich mir einfach aufschreibe, Herr, ich habe dafür gebetet, ich habe dafür gebetet, das ist mein Anliegen, das ist meine Not, das sind meine Probleme und das Danken nicht vergessen. Ja, das Danken ist ein ganz wichtiges Element, gerade auch im Bereich der Fürbitte. Eine Fürbitte sollte immer in den Dank mit eingebunden sein. Das ist eine Anerkennung Gottes. Das ist die Ehre und Wertschätzung, die ich Gott gegenüberbringe. Das sagt, Herr, ich danke dir für die Situation. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast, dass du mich liebst, dass du mich erlöst hast. Und das sind meine Probleme derzeit in meinem Leben. Die lege ich dir auch hin. Wenn ich Gott danke, sind die Probleme nicht weg. Aber ich habe Gott anerkannt, in dem, was er für mich tut. Und das ist auch für meine eigene Seele hilfreich, dass ich mich einfach auf den verlasse, der mich geschaffen hat, der mir sein Leben eingehaucht hat, damit ich leben kann, der mich gebildet hat, der mich geplant hat, der weiß, wohin ich gehe. Und dass wir manchmal diese Bedeutungslosigkeit ein Stück verlieren, liegt auch manchmal daran, dass ich aus dem Ruder Gottes auch rauslaufe. Nicht mehr so die Verbindung zu ihm suche. Und alle Dinge meines Lebens mit ihm bespreche. Da muss ich wieder zurückkommen. Und mich neu besinnen auf diese Anerkennung Gottes, die er in mich hineingelegt hat. Und ihm Dank sagen für all das, was er für mich getan hat. Und auch wissen, er hat mich lieb. Er hat mich erlöst. Er hat mich wertgeschätzt. Und er führt mich in die Zukunft hinein. Unser Herr möchte eigentlich, dass wir seine Wertschätzung bemerken, erleben, bewusst erfahren. Und das tun wir, indem wir mit ihm leben, indem wir sein Wort lesen, indem wir mit ihm beten. Und Gott segnet uns darin, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und unsere Liebe und Wertschätzung auch ihm zurückgeben und ihn auch in dieser Weise anerkennen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du uns lieb hast und dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Lieber Vater, danke dafür, dass deine Liebe so groß ist, dass du deinen Sohn für uns dahingegeben hast. Danke für dieses Vorrecht, deine Geschöpfe zu sein, dein Kind zu sein, dir zu vertrauen und zu wissen, dass du uns auch begleitest in jeden neuen Tag hinein. Amen.